In dieser Podcast-Folge geht es um die Verbindung zu mir selbst, wie ich wieder spüren kann, wer ich bin und welche Bedürfnisse ich habe und das Ganze natürlich beruflich orientiert. Ich habe mir eine Interviewgästin eingeladen und zwar die Frauke Bataille. Frauke ist Fachärztin für Pathologie, seit über 10 Jahren Coach, Health Coach. Und sie hat zusammen mit Karapientka das Inhesa-Institut gegründet. Inhesa steht für Institut für Health and Self-Care. Und wir sprechen über genau dieses Thema der Verbindung zu mir selber, wie mir das gelingt und ich das dann auch selbstwirksam umsetzen kann. Also, wenn das mit dir resoniert, dann bleib jetzt bitte unbedingt dran. Wenn Arbeit dich erfüllt, bekommt dein Leben eine neue Tiefe. Und damit ganz herzlich willkommen im Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja Worm. Ich helfe Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der ihr Leben bereichert. Und jetzt lass uns starten. Los geht's. So schön, dass du da bist. Ich freue mich da riesig drüber. Und bevor wir in das Interview mit der Frauke reinstarten, einen kurzen Hinweis noch. Am Mittwoch, den 18. März, findet wieder ein neuer kostenloser Workshop statt zum Thema Karriere neu gestalten oder Karriere neu denken. Und da geht es um deinen Karriereweg, wie du da rangehen kannst und wie du da mal was anders machen kannst. Der Workshop ist kostenlos. Du kannst dich hier unten in den Shownotes über den Link direkt anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns da am Mittwoch, dem 18. März um 19 Uhr sehen. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Frauke.
Ja, danke schön, liebe Anja, für die Einladung, dass ich hier sein kann.
Das freut mich sehr, liebe Frauke. Wir haben heute ein ganz tolles, spannendes Thema, nämlich das Thema Verbundenheit auch mit mir selber, die zu haben. Und da finde ich, lass uns doch gleich mal überhaupt reinstarten. Wieso ist denn das eigentlich wichtig, verbunden zu sein mit mir selbst? Woran erkenne ich, das ist vielleicht schon die nächste Frage, aber warum ist das wichtig?
Warum ist das wichtig? Weil wenn ich nicht mit mir selber verbunden bin, dann neige ich dazu, ein Leben zu führen, wo ich mich sehr im Außen adaptiere. Also wo ich mich sehr daran orientiere, was möchte mein Umfeld von mir, was sind die Erwartungen auch im beruflichen Kontext, was macht der Nachbar, was sagen meine Freunde, was sagt meine Familie. Und je mehr ich mich im Außen orientiere, umso weniger bin ich natürlich bei mir selber und frage mich dann auch, was denke ich denn eigentlich dazu, beziehungsweise was ist denn mein Leben? Ja, was ist mein Input zur Gesellschaft und zu allem, was mich umgibt? Und wenn wir nicht verbunden sind mit uns selber, dann wird es sehr schwierig, das herauszufinden. Weil einfach der Lärm im Außen, also wir sind ja alle in einer fordernden, sich momentan permanent wechselnden Welt. Und natürlich ist es dann sehr schnell so, dass wir nur noch gucken, oh, was passiert da und so weiter. Aber wir fragen gar nicht mehr, ja, wie geht's mir denn eigentlich und was sind denn meine wirklichen Gedanken dazu, ohne jetzt irgendwie in die Hilflosigkeit hineinzurutschen, zum Beispiel.
Hast du den Eindruck, dass das zunimmt, dass Menschen, ihr nennt das ja auch disconnected sind? Hast du den Eindruck, das nimmt zu?
Ja, also es ist schon so, dass wir schon immer in einer fordernden Welt gelebt haben, auch vor vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und der Mensch an sich schon immer auch herausgefordert hat, wenn er sich den Herausforderungen gestellt hat. Aber zurzeit ist es einfach so, dass die Informationsflut ist wesentlich höher. Und die Tendenz, die Tonalität der Informationsflut wird relativ gleichförmig. Also wir hören wenig Positives, viel Negatives oder uns Herausforderndes. Und da ist es ganz normal, dass wir so in so eine Hilflosigkeit auch rutschen und mit dieser Hilflosigkeit natürlich auch in eine Stresssituation hineinrutschen, wo wir denken, oh, ich kriege das gar nicht mehr gemanagt, ich schaffe das alles nicht mehr. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation, weil die wird von außen nicht reguliert. Die müssen wir selber regulieren. Da müssen wir Mechanismen aktivieren, um diesen Kreislauf auch zu durchbrechen. Also der Kreislauf, der da entsteht, ist unser Nervensystem. Im Grunde, wenn wir gerade von außen etwas wahrnehmen, eine äußere Situation dann und die uns fordert. Ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir auf die Straße treten und jemand hupt. Ja, dann erschrecken wir uns und denken sofort, wir sind gemeint. Muss gar nicht sein, dass wir gemeint sind, aber trotzdem ist in uns eine Reaktion da, nämlich, dass wir denken, oh, wo ist die Gefahr? Muss ich fliehen oder bleibe ich lieber stehen? So. Und das ist in vielen, vielen Dingen in unserem Leben so. Das muss nicht das Hupen sein, sondern das kann auch Herausforderung im Berufsleben sein. Eine komische Bemerkung vom Kollegen oder eine herausfordernde Situation in einem Gespräch oder im Team oder mit der Kollegin oder dem Kollegen. Das kann uns alles irritieren, zusätzlich zu dem, was uns sowieso in der Außenwelt irritiert. Und dann wird im Grunde unser Nervus Sympathicus aktiviert. Das ist unser Stressnerv, einfach unser Hauptstressnerv. Und den können wir an sich in seiner Reaktion nicht behindern. Den können wir so nicht behindern, dass er aktiviert wird. Aber wir haben noch einen Gegenspieler, den Nervus Vagus. Das ist der, der im Bauchraum entsteht. Also das, man sagt auch, das ist unser Darmgehirn. Ja, also was im Grunde Informationen dann von unserem Bauchraum ins Gehirn schickt und da sagt, wie geht's uns denn? Und auch unsere Emotionen beeinflusst. Und wenn wir jetzt disconnected sind, dann passiert es so, dass nur noch der Nervus Sympathicus spricht. Also nur noch, wir nehmen nur noch im Außen wahr, lassen uns irritieren, rutschen mitunter in so eine Hilflosigkeit oder in auch so eine Strenge hinein mit uns selber und sagen, Mensch, du musst das jetzt schaffen, stell dich nicht so an, so, das kennt ja jeder, so Situation, wo man sowas zu sich selber sprechen hört. Und dann hört man nur noch das. Und die Rückmeldung ans Gehirn, die wird unterbunden, die ist leiser und die kommt nicht mehr oben an. Und was dann passiert ist, dass wir Menschen werden, die nur noch in ihrem Kopf gedanklich leben. Und das kennt, glaube ich, auch jeder, dass wir dann nur noch Gedankenkreisen haben, immer wieder dieselben Gedanken auch denken, die nicht aus einer guten Haltung denken, also nicht wohlwollend uns gegenüber denken und eigentlich eher katastrophisierend denken in so einer Gedankenspirale, gar nicht mehr wirklich offen gegenüber dem sind, was uns wirklich in der Situation begegnet. Die Wahrnehmung, die verändert sich, weil Wahrnehmung auch etwas mit unseren Emotionen zu tun haben. Und das Ganze rückt immer weiter eigentlich von uns weg. Wir werden dann auch in unserem Verhalten anders. Also ich weiß, wenn ich unter Stress bin, dann werde ich auch schon mal fahrig. Dann gebe ich viel schneller eine Antwort, als mir eigentlich lieb ist. Vor allem denke ich dann auch nicht unbedingt darüber nach. Und das sind so Merkmale, wo wir merken, boah, ich bin eigentlich nicht mehr wirklich in meiner Mitte. Ich bin nicht mehr ausgeglichen. Ich nehme mir eigentlich nicht mehr die Zeit, auch mal auf eine Situation adäquat zu reagieren. Und wenn wir das merken, dann darf man sich die Frage stellen, bin ich eigentlich noch wirklich gut verbunden mit mir selber, bin ich schon disconnected?
Ja, ich glaube, ich höre dir zu und denke, ja, das kennen bestimmt viele. So gerade so das, was du gerade gesagt hast, so dieses Drehen im Kreis, ne? Ja. Sich eigentlich immer wieder in selben Situationen wiederzufinden, die ich vielleicht vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren auch schon mal so hatte. Und irgendwie merke ich, es ändert sich irgendwie nichts. Ja. So, das würdest du sagen, ist ein ganz typisches Symptom auch dafür, sich disconnected zu fühlen, oder?
Ja, auf jeden Fall, dass man so denkt, es ändert sich nichts und ich habe auch nicht die Möglichkeit, etwas zu ändern. Dass ich also da wirklich so denke, es ist immer wieder dasselbe, ich komme hier nicht mehr raus, ich laufe nur noch den Dingen hinterher, ich versuche nur noch meinen Alltag zu schaffen oder die Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und das ist ja eine Gemengelage. Und zum Beispiel in meinem Buch Wieder spüren, wer ich bin, da komme ich auf die Lazy Eight zu sprechen oder auch das dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus dem Panarchie-Modell. Das ist vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten etabliert worden, und zwar in Bezug auf die Natur. Und da hat man beobachtet, dass Es gibt eine Fläche, da wächst ein Wald. Und da wächst aber nicht jeder Baum, sondern die Bäume, die eine gute Situation für sich, gute Rahmenbedingungen gefunden haben. Und die wachsen und wachsen. Und irgendwann sind die zu groß, dass die Rahmenbedingungen nicht mehr passen. Dann sterben sie ab und dafür wachsen andere Bäume dann. Und weil die dann gute Rahmenbedingungen haben, weil die großen Bäume absterben. Und dieses Prinzip hat man auch auf die Wirtschaft übertragen und konnte sehen, dass sich auch Wirtschaft so entwickelt. Und ich bin hingegangen und habe das ganze Modell mal genommen und habe gesagt, ja, aber unser Leben entwickelt sich ja eigentlich genauso. Also gerade so, wenn wir den Blick werfen aufs Berufsleben, wir steigen irgendwo ein, wir finden die Stelle total attraktiv, wir sehen da Möglichkeiten für uns und dann arbeiten wir da und dann sind wir Jahre da drin und plötzlich, also das erste Stadium ist das Anhaften, was ich so gerade beschrieben habe, plötzlich rutschen wir in so ein Versanden hinein. Alles kommt zu an seinem Platz. Wir rutschen in so eine Routine rein, wir kennen unsere Kollegen, wir wissen, wie die ticken, wir wissen, wie wir ticken, wir wissen, wie der Konzern tickt und so weiter. Und dann kommen wir irgendwie an einen Moment, wo wir sagen, nee, also irgendwie passt das zu meinem Leben nicht mehr. Irgendwas stört. Und das ist gar nicht so, dass wir uns das jetzt irgendwie abends entspannter sitzen oder am Wochenende und überlegen, was könnte das sein, sondern das ist so ein Gefühl, was uns beschleicht, ja, und was uns aufmerksam macht und sagt, hier stimmt doch was nicht mehr. Und dann kommen plötzlich Gedanken, die ich bislang nicht so, die ich zwar auch schon immer etwas gehört habe, aber nicht so laut gehört habe, nämlich genau diese Gedanken, Mensch, das kann doch nicht mein Leben sein, also soll ich das noch bis zur Rente machen oder war es das jetzt für mich? Genau solche Gedanken. Und das ist nämlich der Moment der Phase des Widerstands, ja, wo wir merken, dass uns etwas beschleicht, dem wir auch nicht mehr weglaufen können. Ja? Also wo wir auch nicht mehr das verdrängen können und sagen können, ich will das nicht hören, ich will das nicht wahrnehmen, sondern das ist da, das steht vor uns. Und dann sind wir in einer Situation, wo wir überlegen können, okay, drücke ich es jetzt doch weg, weil ich keine Veränderung will, weil ich nichts ändern will. Dafür gibt es gute Argumente. Dann bewege ich mich eigentlich in der alten Schlaufe wieder, dass ich eigentlich einfach so weitermache. Oder nehme ich den Moment wahr und sage mutig, okay, hier scheint ja etwas nicht mehr zu stimmen. Es scheint ja irgendwie ein Signal in mir ganz laut zu werden, was sagt, schau doch bitte mal hin, guck mal und reflektier mal. Und dann, da gehen wir in die zweite Schlaufe der Lazy Eight eigentlich, dann kommen so die Phasen, wo wir sagen, okay, es ist vielleicht an der Zeit, irgendwas loszulassen. Das muss nicht das große Loslassen sein. Manchmal reichen auch schon kleine Dinge loszulassen, um dann auch wieder in die Phase zu kommen, wo wir kreativ werden können, wo wir uns neu entdecken können, wo wir auch überlegen können, okay, was passt denn vielleicht besser zu mir? Was gilt es hier zu ändern? Welche Möglichkeiten habe ich? Und wo wir dann auch, wenn wir uns da mutig hineinbegeben und Vertrauen zu uns selber haben, dann auch in eine Phase kommen, wo wir die Möglichkeit haben, neue Dinge an uns zu entdecken. Und wenn wir diesen Schritt gehen, dann ist das natürlich etwas auch, was enorm auf einerseits unsere Resilienz und Gerald Hüther, der Neurowissenschaftler, sagt zum Beispiel, er bezeichnet das auch als Kohärenzkompetenz. Bezeichnet, ja, also das ist etwas, da lernen wir oder sagen wir so, wir lernen mit Widrigkeiten umzugehen, wir lernen uns selber da kennen und das zahlt natürlich unheimlich auf unser Selbstvertrauen und unsere Selbstwirksamkeit ein.
Ich höre dir zu und denke, ja, wow, spannend, das sind natürlich alles Phasen, die man so auch aus dem Coaching-Kontext alles kennt, so, ne? Gerade so, wenn die Leute dann so im Widerstand, wie du es genannt hast, dann kommen und sagen, okay, jetzt muss ich aber mal was verändern, sind sie ja meistens schon durch diese Schleife der, weiß ich nicht, jahrelang erstmal, ah, okay, es passt irgendwie nicht, ich weiß gar nicht so richtig, war es so, wie du das gerade so beschrieben hast, da sind sie dann ja schon durch, so. Und dann hast du gerade gesprochen von der Phase des Loslassens und, das ist, ich komme gerade tatsächlich aus dem Coaching, wo es genau um diesen Punkt ging. Also insofern bringe ich es ja jetzt gleich mal so ganz aktuell mit rein, wo das so schwer fällt. Ja. Ja? Wo dieses Alte, es ist nicht mehr, aber auch noch nicht was Neues sozusagen. Was hast denn du da für einen Tipp vielleicht auch? Wie kann ich denn gerade diese Phase des Loslassens, die ja so vielen offensichtlich so schwer fällt, wie kann ich die meistern? Wie kann ich da gut durchgehen? Wie gelingt mir dieses Loslassen? Weil das ist ja ein Riesenwort, ja, so, ja. Und für viele wahnsinnig schwierig.
Ja. Also das Loslassen, es gibt im Buch einen schönen Satz, der heißt, einerseits Freiheit gewinnen, wir sehen uns nach Freiheit, das heißt dann loslassen, ja, also das Alte loslassen, aber es hat natürlich auch, so wie du gerade eben auch schön beschrieben hast, die Herausforderung, da entsteht eine Lücke und womit fülle ich die eigentlich? Ja, und das macht natürlich Angst. Wir leben eigentlich in einem Netz von Anhaftungen. Ich beschreibe immer wie so eine Krake eigentlich mit vielen, vielen Armen. Wir sind vernetzt mit vielen Dingen, wo wir unsere Identität uns zusammenbasteln. Ja, das kann privat sein, das kann beruflich sein. Die Summe unserer Rollen zahlt letztendlich auf unsere Identität ein, wie wir uns definieren, wie wir uns sehen. Und da spielt auch das Gefühl von Autonomie und Zugehörigkeit natürlich zusammen. Wie sehr möchte ich mit dem, was mich umgibt, verbunden sein? Oder inwieweit spüre ich ein Bedürfnis der Autonomie, dass ich auch vielleicht in dem einen oder anderen Aspekt auch autonom sein möchte, nicht so bestimmt sein möchte? So, das ist so der Kampf, so dass die Gemengelage, in der wir uns dann befinden. Und wenn du mich fragst, wie können wir stabiler durchs Loslassen kommen? Da ist ganz wichtig, dass wir uns mit uns verbinden, dass wir ein gutes Gefühl zu uns selber haben. Weil hier ist natürlich die Gefahr, dass wenn wir wie die Krake meinetwegen einen Arm von etwas wegnehmen, weil wir sagen, nee, das möchte ich nicht mehr, ich möchte mich davon befreien, dann ist natürlich, schwimmt dieser Arm zuerst mal und dann ist natürlich die Frage, wo setze ich den hin? Ja, und wenn ich den irgendwo hinsetze, entsteht natürlich auch wieder eine Art Verbundenheit, aber es ist eine freiwillig gewählte Verbundenheit auch. Das ist was anderes als wie die alte Verbundenheit, die sich für mich nicht mehr gut anfühlte. So, und wenn ich jetzt diese freischwimmenden Arm habe, dann ist natürlich die Frage, wo setze ich den Arm hin? Und da ist ganz wichtig, sich wirklich zu fragen, ja, was möchte ich denn in Zukunft? Ja, wer möchte ich auch sein und was soll mich ausmachen? Also da geht es auch darum, mal wirklich, wir nennen es bei uns bei Inhesa, in den Observer-Self-Mode zu gehen. Also im Coaching sagen wir in die Meta-Ebene, einfach mal in Distanz zu gehen zu sich und seinem Leben und da auch mal vielleicht auch mit Hilfe zu reflektieren, okay, was ist denn mein Leben? Wer gehört da alles dazu? Wer ist nah? Wer ist fern? Wer bin ich? Was ist mein Ideal? Also wer möchte ich sein? Wenn ich vielleicht als 80-Jährige mal auf mein Leben zurückschaue, wer möchte ich dann gewesen sein? Was darf da alles in meinem Leben gewesen sein? Und was kann ich heute dafür tun, um dahin zu kommen? Also da, wenn es wirklich ums Loslassen geht, das ist der Moment, wo wir uns auch fragen dürfen, okay, was darf es sein? Wer darf ich sein? Wer möchte ich sein? Und da ist aber notwendig, dass wir uns auch mal ein Zeitfenster der Ruhe gönnen, ein Zeitfenster, das wirklich mal von sich selber so heraustreten, aus der Situation auch. Und ich kann jetzt noch den Schlenker mit Mikrobiom und so aufmachen. Also sprich, auch eine gesunde Lebensweise zahlt darauf ein, dass wir gute Emotionen haben. Ich bringe da zum Beispiel, darf ich den Schlenker machen?
Gerne.
Ich bringe da immer gerne das Beispiel, was ich total sehr sinnbildhaft finde. In der Forschung eine Mausgruppe, ja, die identischen Mäusegruppe geteilt. Die einen Mäuse haben die eine Nahrung bekommen, die anderen Mäuse eine andere Nahrung. Die einen Mäuse haben sich verhalten wie Jack Nicholson, also draufgängerig. Die zweite Mäusegruppe hat sich verhalten wie Woody Allen, also so ängstlich und so ja. Und man konnte das genau zuordnen. Die einen haben halt die eine Nahrung bekommen, die andere eine andere Nahrung. Dann ist man hingegangen, das ist jetzt ein bisschen unappetitlich, aber trotzdem, man hat den Darm gespült, ja, und hat eigentlich die Stuhlproben, die dann gekommen sind, hat man den Mäusen entgegengesetzt eingepflanzt. Das kann man ja, Stuhltransplantation nennt man das. Und was man beobachtet hat, war tatsächlich, dass die ursprünglichen Jack Nicholson-Mäuse sich verhalten haben wie Woody Allen und die ehemaligen Woody Allen-Mäuse sich verhalten haben wie Jack Nicholson. Warum erzähle ich das? Weil es so sinnbildhaft ist dafür, dass auch, wie wir uns ernähren, wie wir gute Rahmenbedingungen für uns schaffen, wie sehr das wirklich auch auf unser Denken und unsere Emotionen und damit natürlich auch auf unsere Entscheidungsfindung einzahlt. Also wow. Das ist wirklich dann ganzheitlich sehr komplex. Also ja. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir wirklich denken, es geht nicht mehr weiter oder so, oder ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie weiter, dann nicht einfach weitermachen, sondern wirklich sagen, egal wie meine Karriere ist, egal was jetzt ansteht auch, es lohnt sich mal wenigstens ein Zeitfenster sich zu nehmen. Wie groß das auch immer sein mag, das muss jeder ja für sich so entscheiden, aber wirklich mal zu reflektieren, okay, wer möchte ich sein und möglichst das unter guten Rahmenbedingungen.
Ja, also bin ich total dabei. Dann höre ich schon wieder die Stimmen, die da sagen, ja, geht ja nicht, ne? Ich muss ja, also dieses sich selber oder sich mit sich selber verbunden zu fühlen. Ich glaube, das ist ein Thema von ganz vielen. So, das werdet ihr wahrscheinlich genauso im Coaching haben. Wenn Menschen kommen und nicht wissen, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Was will ich denn eigentlich beruflich in den nächsten 10, was auch immer Jahren für mich jetzt entwickeln? Dann ist es ganz häufig so, dass die genau diese Fragen ja gar nicht beantwortet sind. So, wer bin ich denn eigentlich? Was kann ich gut? Was will ich denn? Was sind meine Bedürfnisse und so weiter? Das heißt, da ist ja schon dieses Phänomen eingetreten, disconnected ja irgendwie auch zu sein. So, wenn ich dann im Coaching so versuche, das rauszuarbeiten und dann aber diese Idee auch mal in den Raum bringen, hey, gib dir Zeit, so, nimm dich mal ein Stück zurück und so weiter, kommt häufig, geht nicht, weil, ne? Und dann kommt die ganze Palette an Gründen, warum es gerade nicht geht, so, ne? Weil die Rechnungen müssen bezahlt werden, ich habe Familie und so weiter und so fort. Also all die ganzen äußerlichen oder im Außen befindlichen Dinge, die uns dann angeblich oder auch häufig ja tatsächlich davon abhalten, diese Zeit auch so zu nehmen. Was würdest du da raten? Also um wieder diese Verbundenheit mit mir selber auch zu spüren, so was würdest du in so einem Fall raten, wenn Menschen so, sag ich mal, auf die Tube drücken und es muss jetzt und sofort und am besten gestern?
Mit kleinen Dingen anfangen, wirklich. Also wenn es nicht die großen Dinge sein können, und das ist ja total verständlich, wir sind alle in einem Leben drin, wir können nicht jetzt sagen, ach ja, ich mache mal 3 Wochen Urlaub oder so, wenn die nicht geplant waren, oder ich nehme mich jetzt mal 3 Monate raus. Natürlich gibt es Leute, die die Möglichkeit haben, Sabbatical zu machen oder so, aber das hat ja nicht jeder, ja, sondern da ist auch Familie, da will versorgt sein und so weiter. Aber trotzdem, wir unterschätzen den Effekt der kleinen Dinge, dass wir auch mit kleinen Dingen mal anfangen, dass wir einfach uns vielleicht auch in einem Coaching oder in einem Reflexionsprozess überlegen, was könnte ich denn Kleines mit, was könnte ich Kleinem anfangen, um das in meinen Alltag zu integrieren? Was hat mir vielleicht auch früher schon mal Spaß gemacht, wo ich einfach mich gespürt habe? Ja, das kann natürlich Sport sein, das kann Yoga sein und so weiter. Das kann aber auch Basteln sein, das kann Singen sein, das kann Musizieren sein. Irgendetwas, das kann auch mal Lesen sein oder Spazieren gehen, aber irgendetwas, wo ich mir ein Zeitfenster gönne, wo ich sage, das ist für mich und hier gehe ich ins Spüren mit mir. Ja, da reicht eine halbe Stunde, da reicht auch eine Viertelstunde. Das muss nicht das Große sein. Aber wenn ich damit mal anfange, mir hier ein Fenster zu gönnen, wo ich mit mir bin, daraus kann viel erwachsen. Also das ist nämlich ein Prozess, den ich dann gehe. Es ist nicht so, dass wir in eine Krise kommen und zack, wir treffen eine Entscheidung und patsch, wir haben die gute Lösung. Sondern das ist ein Prozess. Und mit kleinen Dingen, kleinen Zeitfenstern kann man diesen Prozess beginnen und dann entwickelt sich etwas. Wenn ich nämlich anfange, mich wieder zu spüren oder bei mir anzuknüpfen oder mich in Situationen wieder zu erleben, dann kann daraus ganz viel herauswachsen, was mich auch im Laufe meines Alltags weiter begleitet, gedanklich. Weil das läuft in meinem Kopf dann einfach weiter und arbeitet und ich kann mich den anderen Dingen wieder widmen.
Und wenn du sagst, ins Spüren kommen, meinst du damit, mich irgendwo hinzusetzen und einfach mal gucken, was kommen da für Gedanken? Oder meinst du, Meditation zu machen? Oder meinst du, irgendwie mir Fragen mitzunehmen und die mir zu stellen? Oder was ganz konkret, wie würdest du das angehen, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt wieder mehr Verbundenheit mit mir selber? Was heißt ins Spüren mit mir selber kommen?
Das muss jeder für sich selber entscheiden. Die einen sagen, ich komme sehr gut mit Meditation zurecht und ich persönlich finde das auch ganz schön. Da kommen die Gedanken, laufen vorbei und ich spüre mich dann, ja, also ich fühle mich. Eine andere Sache ist, aus dem persönlichen Kontext, ich habe vor 2 Jahren angefangen, Streichinstrument zu spielen und da habe ich einfach gemerkt, da ist das Instrument und da bin ich und irgendwie müssen wir beide zueinander finden, damit da ein Ton rauskommt, ja. Also, und da habe ich auch ganz viel über mich gelernt und mich gespürt, gehe ich zu hektisch da dran, funktioniert das nicht, also, ja, das Instrument hat mir einfach gezeigt, ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu hektisch, ich gebe dem Gegenüber hier, dem Instrument, nicht den Raum, den es braucht und so weiter. Andere Menschen haben Schwierigkeiten, ihr Gedankenkarussell tatsächlich abzustellen, ja. Also, die können zum Beispiel joggen gehen und die Gedanken laufen trotzdem im Kopf weiter. Da empfehle ich, was anderes zu machen, nämlich etwas, was auch den Kopf mit einbezieht. Also, dann zum Beispiel zu singen oder zu tanzen. Also, wo man sich auf etwas konzentrieren muss, wo man gezwungen ist, das Gedankenkarussell zu unterbrechen. Und dann auch wieder sich selber zu erleben, weil in dem Moment, wo man dann was anderes macht, zum Beispiel tanzt oder singt, wenn das beendet ist, hat man sich dann gespürt, ja, weil man hat etwas produziert, man hat sich auf den Rhythmus eingelassen, man hat sich vielleicht beim Singen auf die anderen eingelassen, und man hat sich anders erlebt als andere Person.
Ich erlebe auch oft, dass so Klarheit bei Menschen so für einen Moment da ist, ja, dass sie sagen, ah, okay, ne, auch heute Morgen war das zum Beispiel so ein Moment, wo eigentlich klar war, okay, das ist nicht mehr das, was ich will, so, und dann geht's auch in eine andere Richtung und dann aber merke ich, kippen Menschen auch gerne wieder zurück in alte Verhaltensmuster, in alte Denkmuster auch, so. Was kannst du da mitgeben? So, wie komme ich dann aus diesem ewigen Kreislauf nachher wieder raus? Also, hat ja auch viel mit Haltung zu tun, genau, so das Ganze, genau. Nehme ich mal an. So, und genau. Ja. Ich gebe die Frage einfach mal an dich weiter.
Ja, danke. Wir haben bei Inhesa das Selbstregulationsmodell entworfen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Spiegelei. Ja, also ein Spiegelei in der Bratpfanne. Das Gelbe ist so da die Region, wo wir mit uns gut verbunden sind. Und das Weiße drumherum ist so, das nennen wir Dharma Self. Also, indem wir dazu neigen, Lebenssituationen, überhaupt Situationen, ja, wir bewerten die ja. Und da kommt es drauf an, wie unser Blick darauf ist, ob wir da denken, boah, wir sind total hilflos der Situation gegenüber. Oder dass wir streng da mit uns umgehen und sagen, das muss ich jetzt, das ist egal, wie die Situation ist, das muss ich jetzt schaffen. Und wenn Personen sagen, ah ja, das wäre total schön, so und so zu sein und das für sich erarbeiten, dann ist es natürlich so, dass wir in dem Moment eine wahnsinnige Sehnsucht auch empfinden. Und dann überrollt uns eigentlich unser ganzes Gedankenkarussell wieder, dass wir denken, ah nee, das geht ja nicht und das geht ja nicht und das wird mich und um Gottes Willen, da müsste ich ja das ändern und so weiter. Und automatisch rutschen wir wieder in dieses Drama-Self im Grunde hinein, was so eine Mischung ist aus Hilflosigkeit und Verzweiflung und Selbstbeschimpfung und so. Und wir sagen dann immer, ja, es ist ganz wichtig, sich immer wieder aus dieser Situation dann auch rauszunehmen und in diesen Observer-Self-Mode zu gehen, den ich eben nannte. Das ist für mich so wie als Drohne über sich selber zu kreisen und sich zu fragen, okay, was habe ich denn alles schon eigentlich in meinem Leben auch mal erreicht? Wer bin ich denn? Welche Fähigkeiten habe ich denn da? Meine Kollegin Kara nennt diesen Zustand oft Kompetenzdemenz. Also, dass wir eigentlich dazu neigen, zu vergessen, was wir eigentlich im Leben schon alles geschafft haben. Und dass oft Situationen gar nicht so neu für uns sind, wie wir eigentlich auch immer glauben. Und dass es da auch mal hilfreich ist, sich zu überlegen, okay, was war denn mein Leben? Vielleicht auch mit Bezug zu dem Thema, was ich habe, was jetzt da ansteht. War das eigentlich früher, war ich da auch schon mal in einer Situation, habe ich da auch schon mal eine Herausforderung gut gemeistert und was war damals vielleicht auch so ganz gut, was hat da gut funktioniert und was kann ich da auf heute auch übertragen? Sprich, worauf ich hinaus möchte, ist, wir neigen in so Herausforderungen, neigen wir dazu, nur auf die Situation zu starren, wie so eine Maus auf den Käse, ja, der in so einer Mausefalle festgespannt ist, und haben gar nicht mehr die Fähigkeit, uns mal da rauszunehmen, zu sagen, okay, was gibt es denn an Fächer, an Möglichkeiten, um hiermit jetzt klarzukommen? Ja, und wie gesagt, auch hier ist es so, da gibt es nicht so die eine Antwort, sondern das ist so ein Probieren, Ausprobieren, funktioniert das, funktioniert jenes, nein, funktioniert nicht, okay, was anderes. Ich komme da oft gerne drauf zu sprechen, weil es ist auch ein Lieblingsthema von mir, die östliche und westliche Denkweise. Wir neigen oft dazu, zu sagen, okay, ich stehe am Punkt A und will zu Punkt B. Und da gibt's nur den einen Weg, ja. Ich möchte die und die Karriereleiter machen. Ich möchte diese berufliche Erfüllung haben und so weiter. Es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn der nicht funktioniert, dann bin ich frustriert. Die östliche Denkweise ist so ein bisschen anders. Die sagt, was steckt denn dahinter, dass ich zu B will? Also was erfüllt mich denn da? Welche meiner Bedürfnisse werden denn da bedient, wenn ich B erreicht habe? Und man dreht sich eigentlich gedanklich dann um, wenn das klar ist, wenn man sagt, ja, dieses, jenes, welches Bedürfnis ist eigentlich für mich interessant. Dann dreht man sich so innerlich rum und sagt, okay, was zahlt denn alles auf dieses Bedürfnis auch ein? Und dann wird plötzlich der Fächer viel breiter. Und dann ist es auch so, dass wir etwas gelassener mit der Situation umgehen können, weil wir einfach auch gucken können oder auch wahrnehmen, nicht alles hängt von mir ab, sondern das Leben ist auch noch so ein Mitspieler eigentlich, weil das Leben bietet Gelegenheiten. Und wenn ich ganz verkrampft nur da sitze und sage, boah, ich will zu Punkt B und nur so komme ich dahin, das ist meine Idee und nur so, dann ist die Gefahr, dass ich gar nicht erkenne, was für andere Gelegenheiten sich vielleicht auch mir im Leben begegnen oder streifen, die ich wahrnehmen könnte, um auch zu B zu kommen, aber auf einen anderen Weg, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und da zahlt ja auch das Thema Serendipity ein. Das ist ja so die Thematik, dass es nicht nur darum geht, mit eigenen Gedanken ein Problem zu lösen, sondern sich auch dem Gedanken zu öffnen, dass mir vielleicht Lösungen begegnen. Ja, also ich habe in meinem Buch zum Beispiel das Beispiel, auch berufstätige Frau kommt abends nach Hause und wohnt auch hier in einem dicht bewohnten Stadtteil und kreist halt immer, die Berliner kennen das, ja, wir kreisen immer ums Viertel und suchen verzweifelt irgendeinen Parkplatz, wenn dann hoffentlich der Nachbar mal wegfährt oder so. Ja, und so war es für sie auch und sie kam eigentlich genervt, gestresst immer abends nach Hause, sowieso nach einem langen Arbeitsalltag. Und dann war es so, dann wurde in der Straße gebaut. Und dann wurde sie woanders hingeleitet und sie musste eigentlich 3 Straßenzüge weiter parken. Aber da waren Parkplätze ohne Ende. Und sie konnte eigentlich dann zu Fuß noch ein paar Minuten nach Hause gehen und war wesentlich entspannter, weil sie hatte viel schneller einen Parkplatz, hatte noch ein bisschen frische Luft und kam entspannt zu Hause an. Konsequenz war, sie hat dann immer da geparkt, weil da war es einfach viel lockerer. Und das ist so, Möglichkeiten wahrnehmen oder zu realisieren, dass nicht immer nur das, was ich mir vornehme oder auch denke, dass das der einzige Weg sein kann, sondern dass das Leben, was mich umgibt, auch Möglichkeiten bereithält. Die muss ich aber entdecken. Ich muss dafür eine Offenheit haben.
Ja, das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Absolut, genau. Mhm. Den Blick zu öffnen, zu weiten und zu gucken, was geht dann sonst noch. Ne? Mhm. Wir stehen oft so vor Wahlmöglichkeit A und B und und ich sag mal so ein bisschen so Pest oder Cholera. Ja. Und klar, dass wir uns dafür dann häufig gar nicht entscheiden, so, sondern es braucht dann vielleicht auch nochmal Wahlmöglichkeit C, D und E. Genau. So, ne?
Genau. Und alle können dasselbe Bedürfnis einzahlen im Grunde.
Genau. Ich habe vor kurzem von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard gelesen. Der hat geschrieben, oder kennst du bestimmt, kennen auch bestimmt viele, etwas zu wagen bedeutet, vorübergehend den festen Halt zu verlieren. Nichts zu wagen bedeutet, sich selbst zu verlieren. Und ich finde, das ist ein so, so kraftvoller Satz. Absolut. Und mich interessiert mal, was hast du denn so als letztes gewagt? So, und wofür war das wichtig?
Ich habe tatsächlich gewagt. Also bei mir war die Situation ja so, dass ich eine Praxis in der Nähe von Nürnberg habe. Ich bin Pathologin und bin da in der Diagnostik und leite da eine Praxis mit 30 Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen überwiegend. Und dann habe ich ja mit meiner Kollegin Inhesa in die Welt gerufen und dann ist Inhesa gewachsen. Und dann habe ich gemerkt, puh, das geht gar nicht mehr alles so zusammen. Was jetzt, ja? Und dann stand ich auch vor dem Punkt, wie entscheide ich mich jetzt? Und ich habe dann für mich entschieden, dass das Beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung und auch Philosophie und Psychologie und Coaching und all dem Ganzen, dass mich das wesentlich mehr erfüllt, als weiter meine Diagnostik zu machen. Das kann ich sehr gut und so weiter. Und ich habe dann auch überlegt, was mache ich? Also viele würden sagen, okay, ich verkaufe meinen Praxisanteil und so weiter. Und ich habe gedacht, nee, das möchte ich irgendwie auch nicht. Die Praxis liegt mir irgendwie am Herzen. Ich habe da auch Leitungsfunktion. Ich habe da sehr viel Herzblut auch reingesteckt. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht gehe ich ein ganz anderes Modell, wo die KV, unsere Kassenärztliche Vereinigung, auch nicht amused war. Aber ich habe eine junge Mutter eingestellt mit 3 Kindern. Die macht jetzt für mich die Diagnostik. Ich übernehme weiter die Leitung und die Organisation. Und so haben wir ein gutes Commitment miteinander gefunden. Sie ist glücklich, dass sie arbeiten kann. Ich bin glücklich, dass ich mehr Freiraum habe. Und das war ein Wagnis, weil da auch die Behörden nicht unbedingt immer Hurra geschrien haben, als ich mit der Idee kam.
Also ein sowohl als auch und keine entweder
oder. Genau. Obwohl die meisten halt die Lösung drin sehen. Und, aber manchmal ist es auch sowohl als auch.
Ja, schön, cool. Mhm. Was würdest du denn vielleicht noch als letztes mitgeben wollen, was wir vielleicht hier noch nicht angesprochen haben, was aber irgendwie wichtig ist mit dem Thema Verbundenheit mit mir selber?
Ja, ich glaube, sich zu fragen, wie authentisch möchte ich leben? Weil wenn ich authentisch leben möchte, wer bin ich dann? Weil letztendlich ist es so, am Ende des Tages, im Moment sieht so aus, haben wir alle nur dieses eine Leben. Und da, glaube ich, ist schon ganz wichtig, da wird die Frage einfach kommen, was habe ich aus meinem Leben gemacht, wie habe ich gelebt und wie habe ich mich auch selber gelebt, ja, oder habe ich nur, das kann für manche auch gut sein, um Gottes Willen, aber trotzdem, wie viel habe ich mich am Außen orientiert und wie viel habe ich mich selber gehört und war mir selber auch irgendwo in Freundschaft verbunden. Und ich glaube, dass es sich lohnt, diese Frage zu stellen.
Und die dann noch ernst zu nehmen. Das ist nämlich mein großes Lebensthema. Also die Kara, vielleicht auch für die Zuhörenden, ich habe es ja auch schon des Öfteren mal gesagt, die war ja auch meine Ausbilderin mit, damals an der Akademie da in Berlin. Und das war tatsächlich lange mein großes Lebensthema. Ich wusste, was ich wollte. Ich war gar nicht so schlecht verbunden mit mir. Hab dann aber das tatsächlich, was du vorhin auch beschrieben hast, so, ich war lange in dieser Widerstandsschleife drin und hab da lange gehadert. Und heute kann ich nur sagen, ja, hätte ich, aber habe ich damals nicht, ne? Und das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich da den Absprung dann aus einer für mich nicht so schönen Lebenssituation einfach gefunden habe. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, also sich verbunden zu fühlen und das dann auch ernst zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wow, danke dir, liebe Frauke. Da war so, so, so viel drin. Das war richtig toll, mit dir darüber zu sprechen und deine Impulse dazu zu hören. Auch ganz besonders fand ich das auch spannend, auch diese ganzen medizinischen Aspekte da nochmal zu berücksichtigen, Ernährung und so, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, wichtiges Thema. Und ja, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wo findet man dich, wie heißt dein Buch, wo findet man das?
Genau, mein Buch heißt Wieder spüren, wer ich bin. Es kommt auf den Markt 25. Februar, also jetzt in ein paar Tagen. Ist erschienen im Kösel Verlag und in dem Buch ist auch eine E-Mail zum Beispiel abgedruckt, leserservice@fraukebartei.de. Darüber kann man mich erreichen oder aber auch über unser Institut in HESA in Berlin. Darüber bin ich erreichbar. Also man findet mich, wenn man mich kontaktieren möchte, man findet mich. Und ich freue mich über Kontakt und auch Rückmeldungen. Also, und in dem Zuge auch vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich fand das total inspirierend und ja, danke auch für so die ganzen Themen, die wir da streifen konnten.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Lass es wie immer gerne in der Folge unter Spotify direkt da oder schreib mir eine Mail an kontakt@muttersgerneaufstehen.de. Auch das ist super. Ich freue mich über jeglichen Kontakt mit dir und vergiss nicht, dich noch für den kostenfreien Workshop am Mittwoch, den 18. März anzumelden. 19 Uhr freue ich mich, wenn wir uns dann da sehen. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche, viel Freude im Job. Bis nächsten Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.